dankbar dafür. Aber wenn ich jetzt ein normaler Gläubiger wäre und müsste, wie die meisten, meinen Tagesablauf gestalten, alles unter einen Hut kriegen, dann glaube ich, dass es mir wahrscheinlich ähnlich gehen würde, dass ich jeden Tag neu das irgendwo platzieren muss. Und das Zweite ist ja, es ist ja auch ein Phänomen, denn ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, du kannst quasi fast alles machen und das funktioniert relativ gut. Aber wenn du anfängst, Bibel zu lesen, wird es irgendwie mühsam. Also überleg mal, ich frage jetzt nicht, aber kannst dich selber mal fragen, wie viel Zeit verbringst du denn am Tag zum Beispiel mit Lesen von irgendwelchen anderen Dingen? Oder wie viel Zeit verbringen wir im Normalfall mit Fernsehen gucken zum Beispiel? Dann ist es ja ein Phänomen, dass 2-3 Stunden manchmal überhaupt kein Problem sind. Aber wieder mal, ehrliche Frage, Hand aufs Herz, wann hast du das letzte Mal 2 oder 3 Stunden am Stück in der Bibel gelesen? Und ich befürchte, die allermeisten Gläubigen können sich noch nicht mal mehr daran erinnern, wann das war. Vielleicht mal vor ein paar Jahren. Also das ist schon hochinteressant, dass es da eine Diskrepanz gibt, die man manchmal gar nicht so richtig erklären kann. Woran liegt das? Vielleicht kann man das auch nicht nur menschlich erklären. Vielleicht gibt es da auch noch ein paar geistliche Dinge, die im Hintergrund mitwirken. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man so eine Serie und so eine Reihe ab und zu mal macht, um sich neu bewusst zu machen, wie wichtig ist es eigentlich, dass wir regelmäßig in diesem Wort unterwegs sind und vor allem mit Freude darin unterwegs sind, nicht mit schlechtem Gewissen. Das wurde ja früher auch manchmal so verkauft. Ne? Du musst morgens deine stille Zeit machen. Naja, immer wenn wir was müssen, dann ist es ja schon fast eine Gegenbewegung in uns. Also von dem her geht es ja nicht ums Müssen, sondern es geht darum, dass es ein Riesenvorrecht ist, ein Geschenk. Und ich will euch deshalb heute mal ein paar Tipps geben. Und das sind so vielleicht die Tipps, die ich im Laufe meines Lebens aufgeschnappt habe. Und ich hoffe, das sind ein paar Dinge bestimmt dabei. Ihr müsst nicht alles euch merken, das werden etliche Tipps werden. Aber ich gebe euch ein paar Gedanken, vielleicht ist eine oder zwei dabei, wo ihr sagt, Mensch, das will ich in Zukunft mal bedenken und vielleicht kommt dann neue Motivation und neue Freude auch ins Bibelstudium. Ich würde es uns allen wünschen. Als erstes schon mal, es gäbe viele Bibelverse jetzt, aber ich muss aus Zeitgründen das ein bisschen abkürzen, aber 2, 3 sehr wichtige, finde ich. Und zwar 2. Timotheus 3, Vers 16, den kennen wir, glaube ich, alle. Ja, einer der bekanntesten Verse, in dem Zusammenhang. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zu Belehrung, zu Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Was hier ein bisschen mir fehlt, weil manche der griechischen Worte kann man auch leicht unterschiedlich übersetzen. Ich glaube, man könnte auch das Wort Ermutigung damit hineinnehmen. Also das heißt, die Bibel will dich und mich leiten. Wo nötig, ermutigen. Das haben wir alle schon mal erlebt, mit Sicherheit. Wenn du morgens die Losung aufschlägst und du bist gerade nicht so gut drauf oder hast Sorgen und plötzlich ist da irgendein Vers, ne, ich bin der gute Hirte oder ich sorge mich um dich oder fürchte dich nicht oder sei getrost, dann macht das plötzlich was mit unserer Seele. Und genauso will uns die Bibel auch oder der Heilige Geist durch die Bibel, denn das haben wir gerade gelesen, von Gott eingegeben. Der Heilige Geist will uns auch korrigieren. Auch das hast du vielleicht schon erlebt. Ne? Dass du manchmal vielleicht irgendwelche Gedanken hast und plötzlich schlägst du die Bibel auf und dann steht da, vergebt nun einander, so wie ich euch vergeben habe oder irgendetwas in der Richtung. Dann spricht plötzlich der Heilige Geist zu dir und zu mir durch sein Wort. Das kennen wir alle, aber es ist natürlich umso trauriger eigentlich, dass wir das nicht genießen, dass wir das nicht ausnutzen. Dass wir nicht jeden Tag das einfach an uns ranlassen, ganz bewusst und sagen, Herr, hier bin ich, rede du. Und das ist schon mal der erste Gedanke, den ich dir heute Morgen mitgeben will. Wenn du die Bibel zur Hand nimmst, ermutige ich dich, nimm das nicht wie ein normales Buch und sage, jetzt lese ich mal ein bisschen in der Bibel. Sondern für mich ist es immer so, jedes Mal, wenn ich die Bibel nehme, dann bete ich eigentlich innerlich kurz und sage, Herr, rede du. Ich erwarte jetzt in der Zeit, wo ich darin lese, dein Reden zu mir. ob das durch eine Ermutigung ist, ob das durch eine Korrektur ist, ob das einfach durch eine neue Offenbarung ist, was auch immer. Aber das ist der Grund, warum ich dieses Buch in die Hand nehme. Weil ich mir wünsche, dass Gott mir dadurch in diesem Moment und für mein Leben begegnet. Und das ist so wichtig, ihr Lieben. Weil ich glaube, das wünscht sich doch jeder. Schau mal, Gott hat alle Weisheit. Ich habe gestern erst mit jemandem darüber gesprochen, der in einer schwierigen Lebenssituation war, wo ich gesagt habe, lass uns beten, Gott hat alle Weisheit. Jakobus sagt, wem Weisheit mangelt, der bete. Aber die Weisheit ist auch hier drin zu finden. Also wenn wir Herausforderungen haben, dann ist es doch manchmal für uns Menschen so einfach, dass wir zu X und Y laufen, zu allen Bekannten, die wir haben, Ratgebern. Aber eigentlich sollte der erste Weg doch zu ihm sein. Rede du, Herr. Du hast Worte des Lebens. Und da sind wir auch schon mal beim nächsten Vers, zumindest den ersten Teil. Der Vers ist relativ lang, aber ich will nur mal den ersten Teil betrachten. 4 Vers 12a könnte man sagen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das sagt die Schrift über sich selbst. Geht noch weiter, der Vers, lest den mal in Ruhe, total wichtig. Da geht es auch darum, dass das Wort Gottes scheiden kann zwischen Seele und Geist. Aber das ist mir so wichtig, es ist lebendig. Gott redet durch sein Wort. Und ich glaube, immer dann, wenn wir mit offenen Herzen die Bibel aufschlagen und sagen, Herr, hier bin ich, rede du. Ich glaube, es ist eher nicht der Fall aus meiner Sicht, dass Gott nicht durch sein Wort redet, sondern dass wir oft nicht wirklich dafür offen sind. Dass wir vielleicht einfach sagen, ich baue das jetzt kurz noch rein oder ich schiebe das noch dazwischen und eigentlich sind wir in den Gedanken schon in der Zukunft. Das ist auch immer super interessant. Können wir mal selbst darüber nachdenken, wie oft wir als Menschen eigentlich mit unseren Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind. Also das ist eigentlich ganz oft der Fall. Ne? Wenn wir uns Sorgen machen, sind wir meistens schon in der Zukunft. Wenn wir über irgendwas nachdenken, was uns belastet oder wo wir uns ärgern oder wo wir irgendwie sauer sind, dann sind wir meistens über irgendwas in der Vergangenheit. Aber einfach mal im Jetzt zu sein und zu sagen, Herr, ich blende jetzt mal alles aus, die nächste Viertelstunde oder 20 Minuten bin ich einfach nur hier, so wie Maria, zu deinen Füßen. Habt ihr neulich auch eine Predigt drüber gehabt, glaube ich, gell? Guck mal, das ist doch ein wunderbares Bild, denn Jesus sagt von sich selbst, er war das oder er ist das, nicht nur war, er ist das Wort. Werde ich euch gleich noch eine Stelle zeigen. Und Maria setzt sich zu seinen Füßen, sie sitzt sozusagen vor dem Wort. Also das müssen wir jetzt nicht körperlich machen, du darfst dich auf deine Couch oder auf deinen Lieblingssessel setzen, aber von der Herzenshaltung zu sagen, Herr, ich sitze jetzt vor dir. Ich bin der Lernende, die Lernende. Du bist der, der redet. Sprich. Ich glaube, dann freut sich Gott so sehr, dass er uns wirklich begegnet. Das ist sein Wunsch, er wartet darauf. Nur wir sind so oft nicht bei seinen Füßen, sondern irgendwo. Jetzt zeige ich euch noch eine dritte Stelle und die ist für mich sogar fast eine meiner also der krassesten Stellen in der Schrift für mich, die hat mich mal richtig, neudeutsch würde man sagen, geflasht, als ich die mal vor einiger Zeit wieder las. Und zwar ist das eine Stelle aus der Offenbarung, wo Johannes hier einen Blick in die Ewigkeit wirft und heißt es, ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das im Blut getaucht ist. Also da geht es um das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Ist das nicht krass? Also hier sieht Johannes jetzt sozusagen in die Ewigkeit, bekommt einen Blick geöffnet, sieht dort Jesus, der immer noch sozusagen erinnert an das, was er auf Golgatha tat. Und dann heißt es aber hier am Ende, sein Name heißt das Wort Gottes. Also wir können Jesus von seinem Wort nicht trennen. Wenn wir als gläubige Christen der Meinung sind, wir wollen gerne in der Nachfolge leben, dann funktioniert das meiner Meinung nach nicht ohne das Wort. Das ist ein Trugschluss, wir denken das. Aber es funktioniert nicht. Schaut mal, als Jesus mit seinen ersten Jüngern unterwegs war, mit diesen, es waren ja verschiedene, die 12 und dann gab es die 70 und so weiter. Aber jetzt nehmen wir nur mal die 12, die waren 3,5 Jahre lang mit Jesus jeden Tag von morgens bis abends zusammen. Und die erlebten natürlich viele wunderbare Dinge. Aber eines, was wir manchmal dabei, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, sie hörten 3,5 Jahre lang das Wort Gottes. Von morgens bis abends. Alles, was Jesus sagte, war Wort Gottes. Er ist das Wort. Der hat nicht zwischendrin mal gesagt, Achtung Leute, jetzt hört mal gut zu, das, was ich euch die nächsten 3 Minuten sage, mitschreiben, das ist jetzt inspiriert. Und danach sagte er, okay, jetzt wieder Recorder off, ja, jetzt machen wir ein bisschen Unfug. Nein, nein, Jesus redete zu ihnen Gottes Weisheiten. Sie transformierten sich, weil sie 3,5 Jahre seine Wahrheiten aufnahmen. Und jetzt kannst du dir die Frage stellen, und ich meine nochmal, ich sage das wirklich weder mit erhobenen Zeigefinger und ich sage es zu mir selbst als Erster, aber wie soll das funktionieren, wenn wir meinen, wir wollen auch transformiert werden in seine Nachfolge, verändert werden, ihm ähnlicher werden, und wir haben am Tag nur 2 bis 3 Minuten Zeit für sein Wort. Das ist paradox, Entschuldigung, aber es ist wirklich paradox. Es kann nicht funktionieren. Natürlich sind wir alle schon so drin und haben über die Jahre ja vieles aufgeschnappt und dann hörst du mal eine Predigt am Sonntag und vielleicht noch im Auto eine Predigt und dein Lieblingspodcast und das ganze Sammelsurium ist dann trotzdem ganz, ganz viel vielleicht, aber eigentlich sollten wir als Kernaufgabe nehmen, Herr, ich will so viel Zeit verbringen mit deinem Wort, wie nur irgendwie möglich. Also macht euch das immer wieder bewusst. Ja? Das ist nicht ein Hobby für ein paar Pastoren oder irgendwie Vortragende, sondern das ist letztlich eine Quelle, wo Gott dir und mir ganz viel Segen schenken will. Und ich gebe euch jetzt etliche Beispiele und Tipps. Ihr dürft, wie gesagt, einfach behaltet die, die euch wichtig sind. Ja? Also erstmal ist für mich der erste Gedanke, finde die richtige Art und Weise, die Bibel zu lesen. Also was meine ich damit? Ich glaube, manche sind einfach so früher erzogen worden, dass man gedacht hat, Bibellesen sieht immer gleich aus. Also das heißt, du setzt dich halt irgendwo hin, schlägst ein großes, dickes Buch auf und fängst darin an zu lesen. Das kann man machen. Aber ich glaube, es kann auch ganz anders aussehen. Schaut mal, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, da redete er zum Beispiel die ganze Zeit mit ihnen unterwegs. Der war nicht irgendwo immer im Raum gesessen, am Tisch, sondern er lief mit ihnen, der erzählte ihnen auf dem Wege, der erlebte manchmal spannende Geschichten. Das war mitten im Alltag. Ich habe mir zum Beispiel zur Gewohnheit gemacht, dass ich halt auf meinen digitalen Endgeräten überall einfach auch eine Online-Bibel natürlich habe. Und ich lese zum Beispiel mittlerweile Großteile meiner Bibel lese, nicht zu Hause bei mir im Arbeitszimmer. Das mache ich, wenn ich mich vorbereite auf eine Predigt oder sowas. Aber mein persönliches Bibelstudium, wo ich sage, Herr, sprich zu mir, das mache ich ganz oft auch unterwegs. Gestern war ich zum Beispiel in der Natur, habe mir einen halben Tag Auszeit gegönnt, bisschen gewandert. Davon habe ich mindestens eine Stunde auf irgendeiner Bank gesessen und habe die Bibel gestudiert. Das ist herrlich. Oder wenn du am Arbeitsplatz bist und du hast Pause, warum nicht zur Gewohnheit machen, da einfach mal 10, 15 Minuten in der Bibel zu lesen? Und ich meine, wenn du das auf deinem Handy oder auf deinem Tablet hast, dann ist es ja noch nicht mal so, dass es jeder mitbekommen muss, wo du es vielleicht nicht möchtest. Oder du hast einfach ein Hörbuch oder hörst dir das an, wenn du zum Beispiel im Auto bist. Ich glaube, es ist eigentlich so einfach, in unseren Alltag so Gewohnheiten einzubauen, aber wir müssen es irgendwann anfangen. Ne? Es gibt diesen bekannten Satz, am Anfang schaffst du deine Gewohnheiten und dann schaffen deine Gewohnheiten oder erschaffen deine Gewohnheiten dich. Am Anfang ist es eine Überwindung, weil du vielleicht jeden Morgen im Auto irgendwie gewohnt bist, den Radiosender anzumachen. Aber wenn du zum Beispiel sagen würdest, hey, ich höre ab jetzt jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit 15 Minuten die Bibel, dann wärst du wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber ich könnte mir vorstellen, in einem Jahr einmal durchs Neue Testament. Nur in einer solchen scheinbaren Leerlaufzeit. Oder wenn du sagst, ich werde ab jetzt mittags eben nicht jedes Mal über X und Y mit meinen ganzen Kollegen diskutieren, sondern ich ziehe mich dann vielleicht zurück und sage, liebe Leute, alles gut, ich gehe schon mal und muss noch ein paar Dinge erledigen. Und dann liest du 10 Minuten einfach mal jeden Mittag in der Bibel. Oder morgens. Oder spät abends. Wie viel konsumieren wir auch Dinge, auch online? Prüf dich mal, Social Media. Ich bin kein Gegner von diesen Dingen. Aber ich persönlich glaube, es muss in der richtigen Relation sein. Ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel deine Social Media Kanäle hast, die jüngeren vielleicht, mehrere verschiedene Plattformen und du schaust auf jeder Plattform jeden Tag nur 10 Minuten, hast du ruckzuck 30, 40, 50 Minuten jeden Tag damit verbracht. Die Frage ist nur, was verändert das in deinem Leben, wenn du jeden Morgen und jeden Mittag und jeden Abend einmal durchscrollst und siehst, was deine Kollegen für Essensfotos posten. Ja, ich sag mal, 90% davon, die ich bei meinen Social Media Kanälen sehe, denke ich mir, ist vollkommener Unfug. Entschuldigung, aber es ist die Wahrheit. Es bringt nichts für mich. Es ist einfach nur eine Gewohnheit. Kann man zwischendrin mal machen. Aber vielleicht kann man diese Gewohnheit ein bisschen anpassen und sagen, ich lese lieber ab und zu mal im Wort Gottes. Weil er postet dir in Anführungszeichen auch täglich Dinge. Nur wir sind oft auf den falschen Kanälen unterwegs. Also, ich mache euch Mut, findet euren Weg. Und wichtig ist schon mal zum Beispiel, vielleicht hast du einfach so einen Zugangsweg auch. Das sind jetzt viele praktische Tipps. Podzeck-Schlüssel kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist so ein Bibelleseschlüssel, könnt ihr mal googeln, wenn ihr möchtet. Da geht es einfach darum, welche Personen sind beteiligt, welcher Ort, wann spielt, welche Zeit spielt die Geschichte, welches Ereignis ist gerade wirklich, was sich da abfindet oder abspielt und was heißt das für mich und für mein Leben, also wie soll ich darauf reagieren, welcher Kern hat das Ganze für mein Leben. Das sind so Hilfen, die viele von uns kennen, kann eine Hilfe sein, aber mir ist es noch viel wichtiger, dass wir mit dem Ansatz rangehen, nämlich, es ist eine Begegnung. Bibellesen ist für mich eine Begegnung. Es ist nicht ein intellektuelles Studium. Es ist eine Begegnung mit dem lebendigen Wort. Oder innen halt Dinge auswendig lernen. Alle, die öfters mich schon irgendwo Vorträge gehört haben, die wissen, dass ich ein riesengroßer Fan bin davon, auch Bibelstellen auswendig zu lernen. Wirklich. Ich weiß, dass das klingt, als wenn es aus einer anderen Zeit wäre. Und viele denken sich, um Himmels Willen, ich bin noch nicht mehr irgendwie in der Grundschule. Aber ich sage euch wirklich, eines meiner wertvollsten Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe, war, dass ich in meiner theologischen Ausbildung wirklich ein paar hundert Bibelverse auswendig lernen musste. Und ich kann die heute noch. Ich kann die heute noch. Jahrzehnte später. Und das ist so ein Schatz, wenn du die ganz tief drin hast, ja, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ne? Römer 8, Vers 1. Oder denen, die ihn lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Wenn ihr diese Dinge drin habt, viele, viele Verse, die kann euch nie mehr jemand rauben. Und der Heilige Geist kann die verwenden im richtigen Moment. Kommen die plötzlich in euren Sinn. Ja, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, wenn du durchs Wasser gehst und so weiter, ne? Könnt ihr jetzt viele zitieren. Wann hast du den letzten Bibelvers auswendig gelernt? Nochmal, das ist jetzt nicht von oben herab, sondern es ist echt einfach nur eine Frage. Wann? Das ist ein Schatz. Das ist eine Schatzkiste voller Zusagen und Verheißungen, wenn die in unserem Herzen sind. Und überlegt mal, einen Vers auswendig zu lernen. Wie lange dauert das? Ich habe gestern Nachmittag einen gelernt bei meinem Bibelstudium auf der Bank. Wisst ihr, wie lange es gedauert hat? Ich schätze 5 Minuten. 5 Minuten. Also es ist oft wirklich nur eine Entscheidung, Herr, ich will da eine neue Priorität draufsetzen. Ich will mich nicht füllen mit lauter Dingen, die in einem Jahr überhaupt keine Relevanz mehr haben vielleicht. Aber wenn du sagst, ich will jeden Tag 5 Minuten investieren, eine Verheißung für mich auswendig zu lernen, das verändert dein Leben möglicherweise für immer. Zumindest wenn du irgendwann mal 100 oder 200 kennst, dann wird das dein Denken verändern. Weil dein Glaube, und das ist ganz wichtig, der Glaube, viele Christen denken, Herr, ich wünsche mir mehr Glauben. Und dann fangen sie an zu beten, Herr, schenke mir mehr Glauben. Ich will nicht sagen, dass das nicht im Ausnahmefall auch mal funktionieren kann. Aber normalerweise ist dein und mein Glaube das Ergebnis, wie viel Wort Gottes in dir vorhanden ist. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, sagt Paulus. Und wenn man es ganz genau übersetzt, steht da sogar aus dem Hören des Wortes Christi. Das heißt, je mehr du von den Verheißungen, von den Zusagen, von den Wahrheiten des neuen Bundes in dir verstehst, ich bin gerecht, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ne? Er aber hat die, die geheiligt werden sollen, ein für alle Mal heilig gemacht durch das einmalige Opfer Jesu Christi, Hebräer 10. So mehr du von diesen Wahrheiten hier drin hast, kannst du dich ja auf die gründen. Das heißt, wenn irgendwie Anklage kommt von deinem Herzen oder von außen, dann brauchst du irgendetwas, ein Fundament, auf das du dich stellen kannst. Sonst wird diese Anklage dich ja ans Wanken bringen. Oh Herr, ich habe gestern wieder was falsch gemacht. Ja, ich glaube, das war so schlimm, das tut mir so leid. Hoffentlich liebst du mich noch. Dann brauchst du ein Fundament, auf das du dich stellen kannst. Und dieses Fundament ist kein Gefühl im Normalfall, sondern es ist eine Wahrheit, die du in der Bibel für dich gefunden hast. Eine Zusage. So ist nun aber keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das siehst du, das heißt, Glaube ist keine subtile und subjektive Gefühlssache. Glaube ist die Menge an Wort Gottes, die du in deinem Herzen hast. Und wie soll es denn da reinkommen, wenn nicht über deine Ohren und über deine Augen? Und vielleicht, das ist jetzt nur eine Klammer, vielleicht bist du mit diesen Gedanken auch schon ein Stück weiter und kannst mal drüber nachdenken, vielleicht ist es auch kein Zufall, dass wir mit allen Dingen abgelenkt werden. Hauptsache, du studierst nicht da drin. Also, nachsinnen über seine Texte, verdauen. Ja, ich habe bewusst das Wort meditieren nicht genutzt, wobei das Wort meditieren ja eigentlich ein wunderbares Wort ist. Das heißt ja darüber nachsinnen, es verstoffwechseln. Aber das ist natürlich bei manchen Gläubigen anders interpretiert oder man denkt was anderes. Deshalb habe ich jetzt hier mal verdauen geschrieben. Auch das ist so wichtig, mal Textstelle wirklich zu verarbeiten, nicht nur kurz drüber zu lesen, sondern da bin ich auch mal so dankbar, wenn ich mich auf Bibeltexte vorbereiten darf. Geht wahrscheinlich Reinhard ähnlich. Weil man dann halt auch gezwungen ist, manchmal, nicht nur manchmal, sondern regelmäßig nehme ich dann aus das Griechische oder lese verschiedene Übersetzungen und dann musst du manchmal auch über eine Stelle einfach mal eine Stunde oder zwei oder drei Stunden drüber nachbrüten. Und ich kann nicht sagen, da sind mir schon Dinge aufgegangen, wo ich manchmal mit offenem Mund staunend dort saß und gedacht habe, das ist ja unfassbar, was an dieser Stelle alles drinsteckt. Ich werde euch dann gleich noch zum Abschluss eine Stelle zeigen. Also verinnerlichen von wichtigen Dingen, verdauen, auch mal mit einer Bibelstelle vielleicht ein bisschen schwanger gehen, wie man so schön sagt, und die auch mal wirklich, wenn euch die anspricht, mal ein, zwei, drei Tage mitnehmen. Was ich früher oft gemacht habe, kann ich euch nur empfehlen, ist Bibelstellen aufschreiben auf kleine Kärtchen und dieses Kärtchen dann mit in den Alltag zu nehmen. Zum Beispiel, wenn ich morgens Bibel lese und eine Stelle springt mich besonders an, dann schreibe ich mir die manchmal auf ein kleines Kärtchen. Du kannst sie auch in deinem Smartphone oder deinem Tablet irgendwie highlighten oder was auch immer. Und dann nimmst du die einfach mit in den Tag. Ich bin aber da noch ein bisschen altmodisch. Ich finde immer, wenn ich das abgeschrieben habe, dann berührt mich das noch mehr, als wenn ich es da irgendwo ganz tief drin habe und muss erst wieder auf drei Apps klicken. Also wirklich mal forschen, abschreiben. Auch laut lesen oder laut sprechen. Wenn du musikalisch bist, kannst du auch mal eine Bibelstelle vielleicht singen. Ich meine die Psalmen zum Beispiel, oder es gibt ja auch Lieder, die Textstellen sind. Aber laut lesen und sprechen, das ist auch ein riesen Geschenk. Überleg mal, ich habe das auch schon mal gesagt, glaube ich, aber wenn du nur mal so einen ganz simplen Text hast, wie der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn du ihn einfach leise vor dich hin liest, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hat das auch schon eine Kraft vielleicht? Wenn du es aber laut aussprichst und dann noch bewusst betonst, der Herr ist mein Hirte. Nicht irgendjemand, der Herr. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Daher wird mir nichts mangeln. Also wenn du dich da mal irgendwo alleine auf dem Spaziergang oder in den Wald begibst oder in deinem Auto und du machst das mal 5 Minuten, dass du einen Bibelvers mal laut, einfach laut dir selbst zusprichst, ausruhst. Probiert's mal aus. Das hat eine enorme Kraft. Im Alten Testament wurde die Bibel oder das damalige Alte Testament, die Schriften und so weiter, wurden in der Regel fast nur laut gelesen. Probiert das mal aus. Dann gibt es natürlich noch einige Sonderdinge, Lectio Divina, betrachtendes Gebet. Reinhard macht jetzt ein Seminar dazu, kann ich auch nur empfehlen. Das sind ja keine modernen Dinge, sondern das sind ja oft auch Bibellesevarianten, die aus der frühen Kirche sind, also von den alten Kirchenvätern. Also, und die haben sich damals auch was dabei gedacht. Da kann man gern mal reinschnuppern, ob euch das anspricht. Und wie gesagt, auch mal vielleicht einfach so einen anderen Ort zu finden, um zu lesen. Und nochmal zusammengefasst, optimal ist natürlich, man kann das in den Alltag integrieren. Ja? Wie gut wäre das, wenn du morgens aufstehst und hast schon eine Gewohnheit, dass du sagst, morgens beim Frühstück, da esse ich vielleicht nicht nur mein Müsli, sondern da verdaue ich auch gleich mal eine wunderbare Stelle aus der Bibel, die mich in den Tag mit hineinnimmt. War in den Klöstern zum Beispiel immer so. Ne? Da hat man ja schweigend gegessen und es gab dann einen Vorleser, der die Bibel vorlas während des Essens. War viele Jahrhunderte lang in den meisten Klöstern so. Weil man quasi sagte, das ist Nahrung, beides ist Nahrung. Und während wir den Körper ernähren, wollen wir auch den Geist und die Seele Nahrung zufügen. Also hat man das verbunden. Also wie gut wäre das, wenn du zum Beispiel sagst, morgens mit meinem Müsli nehme ich schon mal den ersten Power-Kraftgedanken mit in den Tag. Dann hast du vielleicht auf der Fahrt zur Arbeit, hörst du vielleicht nicht unbedingt irgendwie, keine Ahnung, deinen Lieblingssender, darfst du auch, aber vielleicht ist da auch ein Moment dabei, wo du sagst, da höre ich noch mal 10 Minuten auf meine Hörbibel. Ich habe schon alles aufgezählt, also überlegt euch, ob da nicht Möglichkeiten sind. So, dann ein paar praktische Fragen. Wie fange ich an? Also, welche Übersetzung lese ich zu welchem Anlass? Das ist zwar total simpel, ihr Lieben, aber auch da werde ich immer wieder gefragt und ich kann euch nur meine Meinung sagen. Ich persönlich lese eben verschiedene Übersetzungen, auch manchmal im Griechischen. Das ist mir eigentlich ein Riesenschatz, aber ich empfehle immer, nehmt doch zwei, mindestens zwei oder sogar drei. Ich persönlich bin halt ein großer Freund der Schlachter 2000 Übersetzung, weil ich die einfach sehr, sehr gut halte, aber du kannst natürlich auch deine Lieblingsübersetzung, Luther, Elberfelder, was du magst. Aber ich lese zum Beispiel, wenn ich wirklich mich auf was vorbereite, natürlich meistens die Übersetzung, die am nächsten am Grundtext ist. Weil ich will ja möglichst genau wissen, was steht denn da. Aber ich lese auch manchmal eine moderne Übersetzung. Wenn ich sage, ich bin jetzt ein bisschen nicht mehr ganz so leistungsfähig und will einfach mal abends die Füße hochlegen auf der Couch und will aber nochmal 20 Minuten oder Viertelstunde Bibel lesen, dann nehme ich meistens eine moderne Übersetzung, Neue Genfer oder was auch immer, ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil da kannst du einfach überlegen, was spricht dich besonders an. Und eins ist auch ganz wichtig, ja, da gibt es schon gewaltige Unterschiede in den verschiedenen Übersetzungen, ist so. Kann ich euch auch im kleineren Kreis gerne nochmal erläutern, warum ich zum Beispiel die Schlachter lese. Aber für mich ist immer eines wichtig. Denkt nochmal an den Anfang dieser Botschaft zurück. Die reellen Zahlen, wie viel die meisten Gläubigen überhaupt am Tag lesen, sind so unglaublich klein, dass ich sage, es macht keinen Sinn, sich über die beste Bibelsetzung zu verkämpfen. Wichtig ist, dass du überhaupt liest. Und wenn du eine findest, die dir gefällt und jemand anders ist der Meinung, die ist nicht ganz so gut übersetzt, dann mache ich den Mut, sag nicht zu ihm, okay, lass uns mal über die Bibelübersetzungen diskutieren, sondern frag ihn, wie viel Zeit verbringst du in einem Tag beim Lesen? Weil das ist viel wichtiger, dass wir Zeit in seinem Wort verbringen. Und wenn du viel Zeit in einer nicht perfekten Übersetzung verbringst, glaube ich, ist es doch dennoch noch viel besser als wenig Zeit in der besten Übersetzung. Weil Gott ist auch da mit seinem Heiligen Geist noch größer. Der braucht nicht die perfekteste, die gibt es sowieso nicht. Jede Bibelübersetzung muss sich immer entscheiden zwischen Texttreue und Lesbarkeit. Das sind zwei unterschiedliche Pole, Texttreue und Lesbarkeit. Je texttreuer, umso schwieriger zu lesen, je einfacher zu lesen, umso weniger texttreu. Ist in der Regel immer so. Und irgendwo dazwischen müssen sich nun die Übersetzungen positionieren. Will ich möglichst texttreu, aber dafür etwas sperriger sein, oder will ich möglichst locker, aber dafür nicht ganz so texttreu sein? Und nochmal, vielleicht hast du zwei. Dann kannst du manchmal die treue oder texttreuere lesen, in Anführungszeichen, ist vielleicht auch nicht immer der Fall, aber oft. Oder du liest dann auch mal die, wo du sagst, da habe ich einfach viel Freude und die fällt mir leicht. Wie fange ich an? Habe ich schon gesagt, ich persönlich bete immer und sage, Herr, rede du. Ja, das ist ein ganz simples Gebet in meinem Herzen, rede du. Ich will jetzt nicht die Bibel studieren, ich will dir begegnen. Wie viel? Viel ist immer gut, wenn wir die Zeit haben, aber eins ist trotzdem wichtig, es geht ja nicht darum, dass du möglichst viel Strecke machst. Es geht ja darum, dass du eine Begegnung hast. Und ich mache es halt oft so, dass ich sage, wenn ich anfange zu lesen, dann gibt es manchmal Tage, wo ich nach 3 Versen oder 2 Versen schon so angesprochen bin, dass ich darüber mal nachdenke. Manchmal gibt es aber auch Tage, da lese ich ein ganzes Kapitel und es spricht mich kein Vers so richtig krass an. Dann denke ich, okay, habe ich jetzt einfach mal ein Kapitel gelesen, auch schön. Also entscheidend ist ja, dass du liest, um angesprochen zu werden. Wenn das bei einem Vers schon der Fall ist, dann bleib doch bei dem Vers. Aber wenn du ein ganzes Kapitel gelesen hast und an dem Tag hatte ich aus diesem Kapitel nichts komplett berührt, dann berührt dich vielleicht am nächsten Tag was. Also ich mache das ziemlich pragmatisch. Ich gucke einfach, wie das sich jeden Tag entwickelt. Das ist jetzt ein wirklich wichtiger Punkt, ihr Lieben. Und das ist für mich, glaube ich, der zweitwichtigste Punkt heute und den allerwichtigsten zeige ich euch am Ende. Nämlich, das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt leider heute nur eine elektronische Bibel hier. Hat jemand das Buch? Ich nehme. Darf ich mal die nehmen oder ist das holy? Darf man die anfassen? Okay. Nicht, dass ich hier das komplette Fettnäpfchen mitnehme. Eins ist ganz wichtig, ihr Lieben. Wenn wir uns jetzt mal das Buch als die Bibel, heißt ja eigentlich übersetzt das Buch, vorstellen, dann ist mir eins immer ganz wichtig zu betonen. Viele Gläubige haben das noch nie so ganz reflektiert vielleicht, oder manche. Denn wir verkaufen das ja im Normalfall in einem Buch, also zwischen 2 Buchdeckeln. Und jetzt sind wir nun eben als klassische Menschen in unserer Kultur so geprägt, dass wir am Buch vorne beginnen und lesen dann einfach durch. Und das ist normalerweise ein zusammenhängender Text oder ein Inhalt. Bei der Bibel ist es ja ein bisschen anders, weil das ist ja nicht ein Fließtext, sondern das sind ja 66 verschiedene Bücher, die in der gesamten Geschichte entstanden sind. Und auch ganz wichtig, das ist nicht 100% chronologisch. Das Buch Hiob ist zum Beispiel in den meisten Bibeln mittig drin, ist aber wahrscheinlich entstanden ganz am Anfang. Also das müsst ihr beim Lesen der Bibel immer beachten, dass das eine Bibliothek ist und kein Fließtext. Und deshalb sage ich immer wirklich wichtig, ihr lest in einer Bibliothek. Das heißt, wenn ich jetzt in den Evangelien lese, dann lese ich ja in den Zeugnissen über Christus. Wenn ich in den Briefen lese, dann lese ich in der Dogmatik des Neuen Bundes, ganz wichtig. Die sauberste Dogmatik, also die sauberste Lehre über deine jetzige Zeit, in der du lebst mit Jesus, die Gnadenzeit, findest du in den Briefen. Weil die sind nach Pfingsten entstanden und richten sich an die gläubigen Christen. Die Erlebnisgeschichten von Jesus sind natürlich auch ganz entscheidend, aber die spielen ja in aller Regel in der Übergangszeit. Das heißt, Jesus sprach manchmal zu den Gläubigen im Neuen Bund, seinen Nachfolgern. Er sprach aber auch manchmal zum Beispiel zu den Menschen, die noch unter dem Alten Bund lebten. Auch ganz wichtig. Und wenn du natürlich zum Beispiel Hiob liest oder in den 5 Büchern Mose oder bei Jesaja, dann ist das natürlich auch ein ganz wichtiges, wie soll ich sagen, Material für dich und mich. Aber es ist in einer anderen Geschichte, in einer anderen Heilszeit entstanden, wie man es theologisch formuliert. Und das ist immer wichtig. Macht euch bewusst, wo lese ich denn überhaupt? Ich persönlich habe früher mal den Tipp bekommen, am besten jeden Tag ein bisschen Altes Testament, ein bisschen Neues Testament lesen. Ist nicht verkehrt, aber ich persönlich, wenn du meine ganz persönliche Meinung willst, sage ich, ich bewege mich bestimmt doppelt so viel im Neuen Testament wie im Alten Testament. Weil das sind halt die Dinge, die für mich heute relevant sind. Ich will ja wissen, was hat Jesus gelehrt, was hat Paulus gelehrt. Die anderen Dinge sind auch wichtig, aber die sind für mich heute nicht meine tägliche Relevanz. Wir haben die alten Kirchenväter ausgelegt. Auch das kann hochspannend sein, dass man mal googelt, was haben denn die alten Glaubensväter zu diesen Auslegungen oder zu diesen Textstellen gesagt. Auch ganz wichtig. Haben teilweise großartige Auslegungen gehabt. Thema Studienbibel werde ich auch immer wieder gefragt. Macht das Sinn, eine Studienbibel zu lesen oder einfach ohne Kommentare? Das, glaube ich, muss jeder selber beantworten. Mir ist nur eines dabei wichtig. Jede Studienbibel ist die Meinung dieses Verfassers. Und das musst du im Hinterkopf haben. Denn ich habe oft eine andere Meinung als die Studienbibeln, die ich zu Hause im Schrank habe. Wenn ich jetzt an der Stelle nicht stabil wäre, würde ich mich ja irritieren lassen, weil ich würde ja vielleicht den Kommentar von jemand lesen, der in einer ganz anderen Prägung unterwegs war als ich. Wenn ich das unterscheiden kann, dann ist das nicht verkehrt. Dann kann ich sagen, ach guck mal, der hat es also so gesehen. Oh krass, würde ich jetzt anders sehen. Wenn ihr aber an der Stelle unsicher seid, finde ich Studienbibeln sogar manchmal fast ein bisschen gefährlich, weil ihr wollt euch doch von der Bibel selbst prägen lassen, nicht von dem Kommentar des Verfassers der Studienbibel. Und dann gibt es natürlich manchmal noch Bildsprachen, auch die sind wichtig, ja? Nämlich, dass man immer wieder sich bewusst macht, die Bibel spricht oft in Bildern und viele dieser Bilder haben eine ganz tiefe Bedeutung. Zum Beispiel der verlorene Sohn. Da spricht die Bibel ja in solchen Gleichnissen extrem von Bildern. Zum Beispiel bringt die Schuhe und zieht sie wieder an seine Füße. Oder bringt schnell ein neues Gewand. Das sind ja Bilder, die haben eine Bedeutung. Das Gewand stand für Heiligkeit, Gerechtigkeit, ein neues Gewand beim Hochzeitsfest. Sie haben weiße Gewänder an, weil Christus sie erlöst hat. Der Siegelring stand für Vollmacht, Familienzugehörigkeit. Die Schuhe standen für Freiheit zum Beispiel. Die Sklaven im Alten Testament durften keine Schuhe tragen. Muss man wissen. Aber auch sehr schön, denkt nur mal an die Schuhe, ne? Was für ein Unterschied zwischen dem Anfang des Alten Bundes und dem Neuen Bund. Ne? Im Alten Bund bei Mose ruft Gott aus dem brennenden Dornbusch, Mose, Mose, komm nicht näher, der Boden, auf dem du stehst, ist heilig, zieh schnell deine Schuhe von den Füßen. Im Neuen Testament erzählt Jesus die Geschichte und sagt, der Vater sah ihn schon von Ferne. Er rannte ihn umgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und rief, bringt schnell Schuhe und zieht sie ihn an seine Füße. Also wenn ihr solche Bilder entdeckt, es ist immer super hilfreich, in der Bibel mal zu gucken, wo sind denn noch diese Bilder verwendet. Und meistens erkennt man dann, was gemeint ist. Und durch die modernen Bibellesemöglichkeiten geht es ja heute sogar sehr, sehr einfach und sehr schnell. Also das sind schon so ein paar Dinge, die man beim Bibellesen nochmal beachten kann. Und jetzt zeige ich euch jetzt noch eine letzte Sache und dann bin ich für heute mit meiner hoffentlich ein bisschen Motivation zum neuen Bibelstudium schon am Ende. Aber das ist für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar habe ich es jetzt einfach mal genannt, verschiedene Ebenen des Inhaltes entdecken. Was meine ich damit? Die Bibel ist aus meiner Sicht, oder die meisten Stellen der Bibel, sind aus meiner Sicht so tief, dass je genauer man reinguckt, man verschiedene Ebenen in der gleichen Geschichte entdeckt. Wenn ich jetzt als Bibelleser eben nur oberflächlich darüber fahre, dann entdecke ich oft nur eine Ebene. Und deshalb habe ich das vorhin gesagt, ich bin immer so begeistert, dass ich sage, wenn ich dann mal gezwungen bin, in der Predigtvorbereitung eine Stelle mal wirklich durchzuarbeiten, dann kriege ich manchmal Euphorieschübe innerlich, weil ich denke, wie tief ist denn dein Wort? Und deshalb könnt ihr euch das vielleicht schon mal im Hinterkopf merken, ganz, ganz viele Bibelstellen, will nicht sagen alle, aber ganz viele, haben verschiedene Ebenen. Und ich versuche das jetzt mal ein bisschen deutlich zu machen. Ich habe es mal genannt, die vier Ebenen der Schriftauslegung. Es kann sein, dass es noch mehr gibt. Also sowohl diese Zahl ist jetzt nur eine Möglichkeit und auch wie ich die ganzen jetzt benennen werde, das sind nur meine Worte. Das können die anders nennen. Das ist kein Gesetz, sondern das habe ich einfach nur selber mir so überlegt. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Zum einen, glaube ich, ganz viele Bibelstellen haben diese vier oder vielleicht sogar noch mehr Ebenen. Und nämlich die erste Ebene ist die, ich habe es jetzt einfach mal genannt, menschliche Ebene. Also was ist denn da passiert? Das kann man oft recht einfach erkennen, zum Beispiel mit diesem Potzek-Schlüssel, den ich euch vorhin genannt habe. Die zweite Ebene ist, dass es oft was mit unserer Seele macht. Also diese Bibelstelle spricht zu dir, und du hast so eine Art Quintessenz. Ah, okay, weil das jetzt da steht, sorge dich nicht. Okay, eigentlich darf ich mich weniger sorgen. Danke, Jesus, dass du mir Mut machst, zum Beispiel. Dann gibt es aber in vielen Stellen noch eine Ebene drunter, nämlich eine, ich habe es jetzt hier mal genannt, geistliche Ebene. Ich habe überlegt beim Vorbereiten, ob ich das christologische oder christozentrische Ebene nenne, aber dann dachte ich mir, das wird schon wieder so kompliziert. Ihr müsst einfach verstehen, was ich meine damit. Wie das heißt, ist völlig egal. Und die vierte Ebene, das ist jetzt ein bisschen theologischer, das ist die eschatologische Ebene. Also das ist eine Ebene, wo in vielen Bibelstellen etwas über die Endzeit versteckt ist. Menschlich meint also für mich die einfachste Ebene. Das erkennt man in der Regel sofort. Seelisch heißt, es hat eine Auswirkung auf mich. Ah, ich habe wieder neuen Mut. Okay, super, danke Jesus. Geistlich heißt, da ist eine ganz tiefe Wahrheit versteckt, oft über Christus. Und die vierte Ebene ist die endzeitliche Ebene. Und wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, aber ihr wollt ja dann später alle auch irgendwann zum Mittagessen, daher kann ich euch das jetzt nur an einer Bibelstelle demonstrieren. Wenn ich mehr Zeit hätte, John muss schon los? Nee. Okay. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich euch das jetzt an drei oder vier Stellen zeigen. Das wäre mir eigentlich noch lieber, weil dann würdet ihr mir das noch mehr glauben. Aus Zeitgründen kann ich es euch jetzt aber nur an einer Stelle zeigen. Ihr dürft das aber euch mal merken und einfach zu Hause dann mal ausprobieren. So, wir fangen jetzt mal an. Also wir gehen die der Reihe nach mal durch bei einer Bibelstelle aus Zeitgründen. Die obere Ebene, die menschliche, was macht das mit mir? Welche Quintessenz hat das? Was ist da über Jesus versteckt? Und was ist da vielleicht heilsgeschichtlich über die Zukunft versteckt? Beispiel, aus Zeitgründen nur eines. Der barmherzige Samariter. Das ist eine Stelle, die wahrscheinlich die allermeisten von uns, wenn nicht sogar alle, kennen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde und euch fragen würde, was hat diese Stelle denn jetzt für eine Aussage? Was steckt denn da drin? Dann würden die meisten von uns wahrscheinlich das oder das sozusagen dort sofort finden. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar lese ich euch die Stelle mal vor aus dem Lukas-Evangelium 10, Vers 25. Und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Gut, das hat er verstanden gehabt aus dem Alten Testament schon. Er sprach aber zu ihm, also Jesus, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, jetzt erzählt er eine Geschichte, eine Parabel, ein Gleichnis. Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf die andere Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war und sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seine Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, pflege ihn. Und was du mehr aufwenden wirst, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste und dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du nun hin und handle ebenso. Ja, eine tolle Stelle, haben wir alle schon oft gehört, vom Kindergarten an oder Kinderstunde an. Und da ist ja ganz viel Gutes drin. Und nochmal, ich bin immer wieder fasziniert, wie tief Gottes Wort ist. Wie tief. Weil überlegt jetzt mal, wenn ich diese Stelle jetzt lesen würde, ich würde sagen, jeder hier im Raum, auch in der Kinderstunde oder wo auch immer, selbst mit 5 Jahren, kannst du aus dieser Stelle schon was rausziehen und sagst, wow, da kann ich was draus lernen. Aber jetzt ist eben die Frage, auf welcher Ebene bewegen wir uns? Nehmen wir nochmal diese Beispiele. Nehmen wir die menschliche Ebene. Also was wäre jetzt die menschliche Ebene? Ich kann es jetzt, wie gesagt, nur ganz kurz machen. Wenn ihr Lust habt, können wir da aber auch nochmal ein Seminar drüber machen. Dann kann ich euch nochmal eine ganze Ladung an Bibelstellen demonstrieren, wo ihr mit offenem Mund dasitzen werdet. Also die menschliche Ebene heißt doch, Jesus hat schon mal gläubig gemacht. Guck mal, da gab es zum Beispiel den Priester, da gab es den Leviten, aber die haben falsch gehandelt. Das war nicht so, wie es Gott sich in dem Moment vorgestellt hatte, sondern da gab es dann diesen einfachen Samariter, der ja damals in der damaligen Kultur ein Ausgestoßener war, muss man dazu sagen. Ne? Also die damalig Gläubigen hatten ja mit den Samaritern nichts zu tun. Und der geht jetzt hin, sieht, dass es denen schlecht geht, kümmert sich um ihn, gießt Öl und Wein auf die Wunden, das hat auch eine Bedeutung, so wieder beim Thema Bildsprache, Öl und Wein, könnt ihr mal googeln, ne? oder mal nach, das hat eine tiefe Bedeutung auch auf den neuen Bund, aber jetzt nur oberflächlich. Jetzt sagt uns ja diese Stelle schon, wow, also Gott scheint es gar nicht so wichtig zu sein, in welchem Stand du bist, sondern selbst der Samariter, der damals eigentlich keine Rolle spielte, der hat anscheinend nach Jesus jetzt hier richtig gehandelt. Und der hat sich so um ihn gekümmert, wie Jesus es von mir will. Kennen wir alle diese Form der Auslegung, ne, aus dieser Stelle. Jetzt wären wir beim nächsten Punkt, nämlich jetzt sind wir sozusagen an der Quintessenz. Was bedeutet das denn für mich? Und da wären wir auch sehr schnell wahrscheinlich dann auf einer moralischen Ebene, die nicht verkehrt ist, aber die ist halt eben nur die moralische Ebene. Nämlich das nächste Mal, wenn du und ich jemanden sehen und ihm geht's nicht gut, dann kümmere dich. Frag nicht, wer das ist, frag nicht, ob er es verdient hat, kümmere dich. Vielleicht könnte man jetzt, je nachdem, wie uns der Heilige Geist führt, noch einen Gedanken weitergehen. Ne? Wenn du das nächste Mal morgens zum Gottesdienst gehst und du siehst jemand an der Straße stehen, der gerade weint oder dem es nicht gut geht und du wolltest jetzt eigentlich schön in den wohltemperierten Gottesdienst mit wunderbarem Kaffee danach, was hätte dann der Samariter getan? Hätte er aus dem Fenster rausgerufen, oh, Entschuldigung, tut mir leid, dass es dir nicht gut geht, aber ich muss zum Gottesdienst? Vielleicht. Aber vielleicht hätte er gesagt, wait a minute, Gottesdienst ist jeden Sonntag, der Person geht es gerade nicht gut. Ich glaube, hier will gerade einen Gottesdienst vollbringen. Also wunderbare Quintessenzen, die wir aus dieser Stelle ziehen können und haben wir ja alle, deshalb kennen wir ja die Stelle alle. Aber jetzt wird es noch ein bisschen spannender. Was ist denn die geistliche Ebene? Oder anders formuliert, ist da vielleicht Jesus und Christus an dieser Stelle versteckt? Und das ist jetzt ganz wichtig. Diese Ebene ist meist ein bisschen verborgen. Da brauchen wir den Heiligen Geist. Die ist meist nicht ganz so einfach zu sehen. Und jetzt könnt ihr die Bibel nochmal, diese Stelle nochmal in Ruhe zu Hause studieren. Erste Einladung für heute. Nicht morgen, nicht übermorgen. Heute ist der Tag. Lest ihr doch nochmal zu Hause. Denn jetzt müssen wir wieder ein bisschen die Bildsprache beachten. Was passiert denn genau an dieser Stelle? Jetzt heißt nämlich hier, schauen wir nochmal rein, dass er die Geschichte erzählt, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt brauchst du ein bisschen Holy Spirit und ein bisschen Erkenntnis. Was war denn Jerusalem damals? Okay, Jerusalem war in der Zeit damals der höchste Ort in der ganzen Region, auf dem Berg, die hinaufziehen nach Jerusalem. Gibt es viele Wallfahrtspsalme. Und was war denn Jericho? Dürft ihr mal googeln. Jericho war der Ort in der tiefsten Ebene im ganzen Land. Hops, jetzt ging also ein Mensch von Jerusalem, von ganz oben in der damaligen Kultur, an den tiefsten Ort. Und er begegnet dort jemand, der war unter die Räuber gefallen. Räuber könnt ihr jetzt wieder mal googeln mit eurer Konkordanz online, ist oft ein Synonym für das Böse. Es war also einer da, der läuft der Kopf von ganz oben und ging an den tiefsten Ort, um jemanden zu treffen, der unter die Räuber gefallen wurde, die ihn ausgeraubt haben, geschlagen haben, um denen es jetzt richtig schlecht ging. Und dann kam dieser eine, von dem hier die Rede ist, und der kümmert sich um den. Er nimmt sich seiner an, voller Erbarmen, ging hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf. Jetzt sind wir wieder in der Bildsprache, Öl und Wein. Könnt ihr wieder mal googeln oder selbst nachgucken in eurer Konkordanz. Öl und Wein, beides Symbole für den neuen Bund. Der Wein, das Zeichen des neuen Bundes. Der neue Wein in neuen Schläuchen. Auch das Öl kommt an vielen Stellen als Symbol vor. Jetzt kommt also dieser eine, der von ganz oben nach ganz unten geht, findet den, der unter die Räuber gefallen war, der selbst sich nicht mehr helfen konnte, überwältigt worden. Goss Öl und Wein, Zeichen des neuen Bundes, Gnade, Vergebung, Heilung auf ihn. Hob ihn selbst auf das Tier und führte in eine Herberge und pflegte ihn. Wer war denn dieser barmherzige Samariter, der von ganz oben nach ganz unten ging, sein eigenes Blut vergoss, Öl und Wein auf die Wunden derer, die unter die Räuber gefallen sind? Jesus. Das wäre die dritte Ebene. Und glaubt es mir, die ist in so vielen Bibelstellen versteckt, dass wir staunen. Auch im Alten Testament schon. Die Arche Noah, ne? Die Tür, die offen war. Gott lud sie alle ein, führte sie durch die Tür. Eines Tages wurde die Tür wieder geschlossen. Gott selbst schloss die Tür. Und er sagte, jeder, der durch diese Tür gegangen ist, wird Leben finden. Jesus sagt später, ich bin die Tür. Wer durch mich geht, wird leben. Und jetzt sind wir an der vierten Ebene. Und jetzt gebe ich ehrlich zu, die vierte Ebene ist die schwierigste. Und ich gebe auch ehrlich zu, dass ihr das auch von mir klar hört, bei der vierten Ebene muss man auch aufpassen, dass man nichts hineininterpretiert. Weil wir wollen ja Exegese betreiben, also Ex heraus und nicht Eisegese, Eis hinein. Wir wollen nichts reinlesen, sondern wir wollen das lesen, was wirklich da steht. Aber trotzdem ist in vielen Stellen diese vierte Stelle versteckt. Nämlich eine Andeutung auf das, was kommen wird. Und jetzt schauen wir uns das Ende an. Pflegt ihn. Und was du mehr aufwendest, sagt Jesus hier oder sagt diese Stelle, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Und was ist denn die Herberge, wo dort der oder die, die unter die Räuber gefallen sind, gepflegt werden sollen. Ich würde sagen, das ist ein Bild für die Gemeinde. Nehmt ihn in die Gemeinschaft, pflegt ihn dort, gießt regelmäßig Öl und Wein auf die Wunden, auch durch das Abendmahl. Und dann sagt er, pflegt ihn, bis ich wiederkomme. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen. Auch das eine tolle Ermutigung, ne? An uns als Mitarbeiter. Gott kümmert sich, er ist der Versorger, auch jetzt und hier. Und er wird auch einmal der Belohner sogar sein, von denen, die gesorgt haben. Und jetzt kommt aber was Interessantes. Und jetzt sage ich ganz ehrlich, das ist jetzt möglich, ich bin mir nicht sicher, ob es so ist. Aber interessant ist schon, und da könnt ihr wieder mal zu Hause googeln, wenn ihr jetzt täglich eure Bibelzeiten erhöht. Er gab dem Wirt, der ist ja jetzt sozusagen der, dem diese Herberge gehörte, er gab ihm 2 Denare. Und wenn ihr jetzt ein bisschen sensibilisiert seid auf Bildsprache, dann müsstet ihr sofort wieder überlegen, hups, wieso denn genau 2 und was war 1 Denar? Und dann könnt ihr mal googeln und dann werdet ihr feststellen, dass 1 Denar ungefähr 1 Jahresgehalt der damaligen Zeit war. Jetzt haben wir 2 Jahresgehälter und jetzt machen wir den letzten Gedanken mit einer kleinen Klammer, weil ich es nicht 100% weiß, ob das so ist. Aber wenn ihr euch jetzt ein bisschen mit Eschatologie beschäftigt, dann gab es ja verschiedene Tage, ne? Verschiedene Tage in der Schöpfung und verschiedene Jahrtausende in den Heilszeiten. Und es sind ja nicht wenige Bibelausleger, die der Meinung sind, dass die Gnadenzeit etwa 2000 Jahre sein wird. Dürft ihr selber mal prüfen. Jetzt ist die Frage wieder, ne? Ein Jahr, ein Tag sind wie 1000 Jahre. 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und jetzt muss ich mich korrigieren, jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade versprochen gehabt. 1 Denar war ein Tageslohn, Entschuldigung, habe ich mich versprochen gehabt. Das heißt, 2 Tageslöhne bekommt er hier und ein Tag sind wie 1000 Jahre. Das heißt, jetzt kann man natürlich sich zumindest mutmaßend die Frage stellen, könnte es sein, dass auch hier etwas versteckt ist, ne? Eschatologisch. Ein Tag sind wie 1000 Jahre bei dir, 1000 Jahre sind wie ein Tag. Er gibt ihnen 2 Tageslöhne und sagt, wenn die weg sind, komme ich zurück. Nochmal, das ist immer ein bisschen spekulativ. Deshalb prüft das, betet darüber und bleibt vor allem insofern entspannt, dass ihr eben sagt, manches weiß man auch nicht 100%. Aber interessant ist, ihr seht jetzt an einem Beispiel diese verschiedenen Ebenen, ne? Und die sind bei ganz, ganz vielen Bibelstellen sind diese Ebenen vorhanden. Bei ganz, ganz vielen. Ich könnte euch jetzt noch ein paar bringen, aber aus Zeitgründen machen wir hier einen Punkt. Zum Beispiel die Frau aus Samarien, ne? Die Frau aus Samarien. Schaut euch diese Bibelstelle vielleicht als Hausaufgabe mal an. Glaubt es mir, sprecht mich an beim Kaffee, wenn ihr wollt. Diese Stelle ist so krass tief. Unfassbar. Unfassbar. Ich habe da mal nächtelang drüber gebrütet in meinem Arbeitszimmerchen und ich habe es vom Staunen den Mund nicht mehr zubekommen. Weil manches ist verborgen. Und bei manchen finden wir nicht sofort die tiefsten Tiefen, wenn wir einfach mal locker flockig ein bisschen drüber lesen. Und damit komme ich zum Anfang von meiner Botschaft und damit jetzt auch zum Schluss und bete gleich noch. Ich mache euch Mut. Nehmt euch verschiedene Bibeln und lest auch auf unterschiedliche Weise. Beim Spaziergang oder in der Mittagspause ist es vielleicht nicht so, dass du die tiefsten Tiefen hier entdecken wirst. Ist nicht schlimm, weil dann kann Gott dich ermutigen, dann kann er dich einfach dir irgendwas, eine Stelle schenken und du bist in dem Moment gestärkt und sagst, danke Jesus, dass du mir Mut machst, wie wir es gelesen haben. Alles Wort ist eingegeben, uns zu ermutigen, zu korrigieren und, und. Aber ich mache dir auch Mut. Nimm dir hin und wieder mal eine Stunde oder zwei, am besten jede Woche ein, zweimal. Surf nicht sinnlos durch irgendwelche Dinge, die dich überhaupt nicht weiterbringen. Sondern setz dich ab und zu mal hin, nimm deine Stunde in der Stille und sag, Herr, jetzt lese ich diese eine Stelle und ich bitte dich, Heiliger Geist, öffne mir die Tiefen deines Wortes. Und glaubt es mir, ich habe schon oft eine Gänsehaut gehabt, wie krass tief das geht. Gut, ihr Lieben, ich habe fertig, wie man sagen würde. Ich danke euch fürs Zuhören und Mitmachen. Vielleicht die Band darf gern schon wieder nach vorne kommen. Wir werden jetzt noch eine Anbetungszeit haben. Vielleicht willst du in dieser Anbetungszeit auch innerlich das nochmal vor Jesus bringen und sagen, Herr, danke, dass du mir uns so ein wunderbares Wort gegeben hast. Danke, dass du das Wort bist. Vielleicht willst du ihm auch sagen, Herr, hilf mir durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir einfach, dass ich da noch mehr reinfinde, dass die Ablenkung des Alltags mir nicht suggeriert, dass alles wichtiger ist. Und ich will dafür gerne nochmal für uns beten und wem es möglich ist, den lade ich ein dazu, für einen Moment mal mit mir aufzustehen. Himmlischer Vater, es ist einfach so ein Geschenk, dass wir alle einen so leichten Zugang haben zu deinem Wort. Dass wir es in 1000 Übersetzungen haben. Dass wir es auf den Handys, im Bücherregal, überall haben wir es. Und es ist gleichzeitig auch so eine Gefahr irgendwie, dass es für uns so profan wirkt, so normal, so alltäglich, dass wir es gar nicht mehr wertschätzen. Und da müssen wir alle immer wieder sagen, Herr, hilf uns durch deinen guten Geist. Dass wir nicht durch die Ablenkung des Alltags weggezogen, sondern durch deinen guten Geist hingezogen werden. Hilf uns, diese Tiefen zu entdecken, Freude zu haben, dein Wort neu aufzunehmen, dass wir, wie schon in der Bibel bei vielen, die sagen, es ist köstlicher und süßer als Honig. Und so bete ich, Herr, dass du jeder Person begegnest. Ich bete auch, dass es nicht durch schlechten Gewissen geschieht. Schlechte Gewissen ist nicht dein Motivator, sondern du willst uns einladen, an den gedeckten Tisch zu kommen, wo so viel an Nahrung für uns vorbereitet ist, für unsere Seelen, für unsere Sorgen, für unsere Unklarheiten. Alles ist auf deinem Tisch gedeckt. Wir dürfen kommen und einfach genießen, dein Wort aufnehmen. Hilf uns durch deinen guten Heiligen Geist. Wir danken dir dafür, Herr.